Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Großbritannien hat in Brüssel offiziell seinen Austritt aus der Europäischen Union beantragt. EU-Ratspräsident Tusk nahm das Gesuch am Mittag vom britischen EU-Botschafter entgegen. Beide Seiten haben nun 2 Jahre Zeit, die Bedingungen des Austritts zu verhandeln. Vor 9 Monaten hatte eine knappe Mehrheit der Briten in einem Referendum für den Brexit gestimmt.
In der Brexit-Hochburg Romford feiern sie den Tag mit Shampoos. Dass der aus Spanien kommt, naja, in Kleinigkeiten muss man auch mal großzügig sein, nicht im Großen und Ganzen. Dieser Mittwoch markiert den Anfang vom Ende und der Ausstieg ist jetzt ihre Mission. Gestern Abend hatte Theresa May ihren Namen unter den Scheidungsbrief gesetzt, dann heute Mittag im Parlament die Erklärung, konziliant im Ton, klar in der Sache. Das ist ein historischer Moment, von dem es kein Zurück gibt. Britannien verlässt die Europäische Union. Wir werden unsere eigenen Entscheidungen und Gesetze machen. Wir übernehmen die Kontrolle über alles, was uns wichtig ist. Keine Rosinen wollen ihr Land picken, aber schnellstmöglich ein neues, mutiges Freihandelsabkommen mit der EU verhandeln. Sonst könnte auch die Sicherheitskooperation gefährdet sein. Die eher schwache Labour-Opposition empfiehlt sich als Stimme des kleinen Mannes. Labour wird der Regierung keinen Freifahrtschein ausstellen, die Arbeiterrechte auszuhöhlen. Und wir werden verhindern, dass sie aus diesem Land ein Steuerhinterzieherparadies macht. Vor dem Parlament nur eine kleine Schar von Brexit-Gegnern. Sie sehen in diesem Mittwoch einen Tag, an dem Großbritannien dem Untergang entgegensteuert.
In jedem Fall ist das heute eine historische Zäsur. Großbritannien ab sofort auf dem Weg nach draußen. Kein Weg zurück, sagt die Premierministerin und beerdigt damit die Hoffnung all derjenigen, die weiter auf ein Wunder warten.
Großbritannien ist das erste Land in der Geschichte der Europäischen Union, das den Austritt aus dem Staatenbund erklärt. Die EU-Kommission rechnet mit erheblichen Kosten für den Inselstaat. Hier ein Überblick.
Der Brexit könnte für Großbritannien ein finanzieller Kraftakt werden. Geschätzt fast 60 Milliarden Euro soll London laut einer Studie für das Zentrum für europäische Reform beim EU-Ausstieg zahlen. Größter Posten dieser Brexit-Rechnung sind die Zahlungsverpflichtungen aus der Vergangenheit. Da steht London demnach noch mit gut 29 Milliarden Euro in der Kreide. Hinzu kommen laut der Studie noch 23 Milliarden Euro sogenannte Strukturfonds, also für geplante Projekte wie Straßenbau oder Arbeitsmarktförderung. Großbritannien hatte dafür bereits Geld zugesagt. Posten Nummer 3 auf dieser Liste sind die Pensionsverpflichtungen für EU-Beamte. Brüssel könnte von Großbritannien 8 Milliarden Euro verlangen. Zu den Haushaltszahlungen könnten noch Kredite und Bürgschaften kommen. London soll nach dieser Berechnung mit knapp 10 Milliarden Euro für gemeinsame Schulden haften. Großbritannien bekommt aber laut dieser Studie auch etwas aus der EU-Kasse zurück. Insgesamt gut 11 Milliarden Euro. Das Geld stammt aus den Strukturfonds und anteilig aus den EU-Vermögenswerten wie Gebäude und Grundstücke. Unterm Strich blieben aber nach dieser Schätzung die knapp 60 Milliarden Euro, die Brüssel von London verlangen könnte. Eine klare rechtliche Regelung gibt es nicht. Harte Verhandlungen stehen bevor.
In einer gemeinsamen Erklärung äußerten die verbleibenden 27 EU-Staaten ihr Bedauern über den Schritt Großbritanniens. In den anstehenden Verhandlungen werde die Union geeint vorgehen und ihre Interessen wahren, heißt es weiter. EU-Ratspräsident Tusk sagte, dies sei kein glücklicher Tag, weder für Brüssel noch für London.
Hier kommt der Brexit, oder besser, zunächst der britische EU-Botschafter. In seinem Koffer trägt er den Brief, mit dem erstmals ein Land erklärt, aus der EU austreten zu wollen. Keine Filmaufnahmen gibt es von der Übergabe an Ratspräsident Tusk, nur ein paar Fotos. Und als Tusk den 6-seitigen Brief kurz darauf präsentiert, lässt er auch keinen Zweifel, dies sei kein Tag zum Feiern. Es gibt in dieser Sache nichts zu gewinnen. Und ich spreche da von beiden Seiten. Letztlich geht es hier um nichts anderes als um Schadensbegrenzung. Wenn die 65 Millionen Briten aus der EU austreten, verliert diese ihren drittgrößten Mitgliedstaat und 12,8% ihrer Einwohner. Noch größer ist der Einschnitt in der Wirtschaft. Großbritannien steht für 16% der Wirtschaftsleistung der EU. Doch neben den Zahlen geht es auch um Schicksale. Die EU will in den Verhandlungen schnell klären, wie 3 Millionen Europäer weiter in Großbritannien leben und arbeiten können und 1 Million Briten weiter in der EU. Brüssel pocht zudem darauf, dass London langfristig zugesagte Gelder auch nach dem Austritt an die EU zahlt. Eine Scheidungsrechnung wäre das von bis zu 60 Milliarden Euro.
Wir als Europäische Union werden die kommenden Gespräche fair und konstruktiv führen. Ich hoffe, dass auch die britische Regierung in diesem Geiste an die Verhandlungen herangeht. Die britische Premierministerin hat mir das gestern in einem Telefonat zugesichert.
Wir vermissen euch schon jetzt, sagte Ratspräsident Tusk bei seinem Abgang. In genau 2 Jahren wollen Großbritannien und die EU geschieden sein. Bisher kannte man hier in Brüssel nur Erweiterung. Jetzt will erstmals ein Land gehen. Der Brexit wird Großbritannien verändern, aber auch die EU. Viele Milliarden aus London fallen bald im Haushalt weg. Und auch in der Ausrichtung der Wirtschaftspolitik verliert Deutschland einen gleichgesinnten Partner.
Wie geht es weiter mit den Brexit-Verhandlungen? Mehr dazu finden Sie in unserer App. Auch einen Rückblick, wie die Tagesschau über den EG-Beitritt Großbritanniens 1973 berichtete. Der türkische Geheimdienst hat auch 2 deutsche Politiker im Visier. Das Bundesinnenministerium erklärte, auf der Überwachungsliste des türkischen Auslandsgeheimdienstes stehe der Name eines Mitglieds des Bundestags und der einer anderen Politikerin. Die SPD bestätigte Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung, dass ihre Abgeordnete Michelle Müntefering aufgelistet ist. Fraktionschef Oppermann nannte das unerträglich.
Okan Türkilmaz hatte schon befürchtet, dass auch seine Vereine auf der türkischen Spionageliste stehen. Der Anhänger des Predigers Fethullah Gülen kümmert sich in Hamburg um Sprachkurse für Flüchtlinge. Jetzt hat er Angst.
Meine Eltern sind ja immer noch in der Türkei und ich habe Verwandte in der Türkei und ich mach mir schon Sorgen.
Die Gülen-Bewegung verfolge friedliche Ziele, beteuert er. Dass Fethullah Gülen aus seinem Exil in den USA den Putsch in der Türkei befohlen haben soll, bezweifeln auch Bundesregierung und BND. In München hatte der türkische Geheimdienstchef nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ein Dossier von 69 Seiten an den BND übergeben. Die türkische Spionageliste enthält mehr als 300 Namen von Gülen-Anhängern, mehr als 200 Schulen, Kindergärten und Vereine und in einer gesonderten Rubrik auch unter anderem die Namen 2 deutscher Politiker. Darunter die Berliner CDU-Politikerin Emine Demirbüken-Wegner und die SPD-Bundestagsabgeordnete Michelle Müntefering. Die Vorsitzende der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe bezeichnete jetzt den Vorgang als Versuch, kritische Positionen zu unterdrücken. Der Bundesaußenminister fordert umfassende Aufklärung.
Das ist ein schwerer Vorwurf. Wir können in Deutschland auf gar keinen Fall dulden, dass Menschen, die in diesem Land leben, von ausländischen Geheimdiensten ausspioniert werden.
Die türkische Spionageliste enthält Handynummern, Wohnanschriften und teilweise auch Fotos. Mehrere Bundesländer haben inzwischen die Betroffenen gewarnt.
Nordrhein-Westfalen hätte nach Ansicht von Innenminister Jäger den Berlin-Attentäter Amri nicht ausweisen können. Im Untersuchungsausschuss in Düsseldorf sagte der SPD-Politiker, die hohen Voraussetzungen für eine Abschiebungsanordnung seien nicht erfüllt gewesen. Damit widersprach er Bundesinnenminister de Maizière. Der Leiter des Landesverfassungsschutzes Freier räumte ein, die Sicherheitsbehörden hätten Amri falsch eingeschätzt. Mit möglichen Versäumnissen von Landes- und Bundesbehörden beschäftigten sich heute in Berlin auch die Geheimdienstkontrolleure des Bundestags.
Die Abgeordneten aller Parteien sind sich einig. Die Behörden in Deutschland haben schwere Fehler gemacht. 50 staatliche Stellen hatten mit Amri zu tun, aber keine war am Ende verantwortlich.
Dass es für staatliche Behörden im vorliegenden Fall hier in Deutschland ausreichend Gelegenheit gegeben hätte, zu verhindern, dass Anis Amri einen solchen Anschlag begeht, daran bestehen für mich keinerlei Zweifel mehr.
Dass im Fall Amri Behörden in Berlin und Nordrhein-Westfalen Fehlentscheidungen getroffen haben, ist schon länger unbestritten. Nun stehen auch das gemeinsame Terrorabwehrzentrum und der Verfassungsschutz in der Kritik. Chatprotokolle seien nicht richtig ausgewertet worden.
Wer mit einer Person, einer IS-Person in Libyen im Kampfgebiet telefoniert und sich Rat holt für einen Selbstmordanschlag, der ist ein Mitglied einer terroristischen Organisation. Und deshalb hätte ein Strafverfahren angestrengt werden müssen.
Die CDU will die Terrorbekämpfung künftig zentralisieren.
Der Umgang mit Gefährdern, vor allen Dingen mit ausreisepflichtigen Gefährdern, kann so nicht bleiben. da muss sich einiges gravierend ändern in der Struktur, im Ablauf, im Verfahren. Wir brauchen einheitliche, klare Zuständigkeiten auf Bundesebene möglicherweise.
Die Untersuchung des parlamentarischen Kontrollgremiums ist bisher als geheim eingestuft. Linkspartei und Grüne kritisieren das scharf. Außerdem fehlten Akten aus NRW, weswegen eine umfassende Beurteilung nicht möglich sei.
Die Spitzen der Großen Koalition besprechen zur Stunde im Kanzleramt, welche Gesetzesvorhaben sie bis zur Bundestagswahl im September auf den Weg bringen wollen. Die SPD fordert unter anderem ein Recht auf befristete Teilzeit, eine Solidarrente und die Ehe für alle. Die Union will Einbruchsdiebstahl härter bestrafen, Ausnahmen beim Mindestlohn für Ehrenamtliche durchsetzen und den Versandhandel für verschreibungspflichtige Arzneimittel verbieten. Zur Sitzung des Koalitionsausschusses von Union und SPD jetzt live aus Berlin, Tina Hassel.
Ja, was lässt sich noch abräumen, lautet die Frage heute Abend. Bei den 29 Tagesordnungspunkten liegen Union und SPD fast überall weit auseinander. Sicher einigt man sich nur beim Verbot von Kinderehen. Ansonsten loten die Beteiligten 6 Monate vor der Bundestagswahl aus, was mehr bringt, ein Kompromiss oder das Thema als Wahlkampfmunition zu nutzen. Die Union will mit der inneren Sicherheit punkten und fordert härtere Strafen bei Einbrüchen und beim Sozialmissbrauch von Asylbewerbern. Umgekehrt will die SPD die Ehe für alle und eine Deckelung der Managergehälter. Letztere steht sogar im Koalitionsvertrag und die Kanzlerin hat verhaltene Verhandlungsbereitschaft signalisiert. Sollte es nicht klappen, hätte die SPD 2 populäre Themen zur Profilierung. Apropos profilieren, der Neue in der Runde, Martin Schulz, hat wenig Interesse, sich noch allzu tief in die Große Koalition einbinden zu lassen. Genau aus dem Grund könnte die Union aber auf weitere Folgetreffen drängen. Und damit zurück zu Judith Rakers.
Die Bundesregierung will korrupte und betrügerische Firmen künftig von öffentlichen Aufträgen ausschließen. Das Kabinett hat einen Gesetzentwurf für ein bundesweites Register beschlossen. In der Datenbank sollen Firmen erfasst werden, gegen die in den vergangenen 3 bis 5 Jahren Gerichtsurteile oder Bußgeldbescheide verhängt wurden. Für die öffentliche Hand soll eine Registerabfrage ab einem Auftragsvolumen von 30.000 Euro verpflichtend sein. Die geplante Fusion der Frankfurter mit der Londoner Börse ist endgültig geplatzt. Die EU-Kommission hat sich heute dagegen ausgesprochen. Laut EU-Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager hätte ein Zusammenschluss den Wettbewerb deutlich eingeschränkt. Das Aus war absehbar, da sich die Londoner Börse geweigert hatte, Vorgaben der EU-Kommission zu erfüllen und Geschäftsbereiche zu verkaufen. Der Bundesgerichtshof hat in einem Grundsatzurteil den Mieterschutz gestärkt. Die Richter sprachen sich dagegen aus, dass ein Mann nach 40 Jahren aus seiner Wohnung ausziehen muss. Seine Vermieterin wollte ihrem Ehemann eine Eigennutzung der Räume zu gewerblichen Zwecken ermöglichen. Entscheidend sei, so die Richter, ob im konkreten Einzelfall ein berechtigtes Interesse vorliege, etwa wenn der Beruf anders nicht rentabel ausgeübt werden könne. US-Präsident Trump hat per Dekret eine Kehrtwende in der Klimapolitik eingeleitet. Künftig müssen Bundesbehörden bei Entscheidungen etwa nicht mehr die Auswirkungen des Klimawandels bedenken. International rief die Entscheidung Kritik hervor. Bundesumweltministerin Hendricks sagte, die USA seien wichtig, die weltweite Entwicklung für mehr Klimaschutz lasse sich aber nicht mehr zurückdrehen.
Draußen vor dem Weißen Haus protestierten sie gegen die Aufweichung der Klimaschutzregeln. Doch da war das neueste Dekret längst unterschrieben. Umgeben von Bergarbeitern unterzeichnete der Präsident, er werde den Krieg gegen die Kohle beenden. Ihr wisst, was das bedeutet, sagt er, ihr werdet wieder Arbeit haben. Wir werden Millionen guter amerikanischer Jobs schaffen. So viele Jobs im Energiesektor. Sie werden zu unglaublichem Reichtum führen. Kritiker bezweifeln, dass sich die marode Kohleindustrie durch laxere Umweltregeln wieder beleben lässt. Gleich mehrere Klimaschutzregelungen sollen nun überprüft werden, was, fürchten Kritiker, einer Abschaffung gleichkommt. Auch die strengen CO2-Obergrenzen für Kohlekraft. Obama hatte sie vor 2 Jahren erlassen. Sie sind noch nicht in Kraft, weil mehrere Bundesstaaten dagegen klagen. Trump spricht vom Beginn einer neuen Ära. Auch gegen sein Klimadekret sind bereits Klagen angekündigt. Mehrere Umweltverbände wollen vor Gericht ziehen. Unklar ist nach wie vor, ob die USA sich aus dem Pariser Klimaschutzabkommen zurückziehen.
Im Wahlkampf hatte Donald Trump den Rückzug aus dem Pariser Abkommen angekündigt. Seitdem er im Amt ist, hat er sich nicht mehr dazu geäußert. Doch selbst wenn die Amerikaner nicht austreten sollten, angesichts ihrer neuen Umweltpolitik ist es kaum vorstellbar, dass sie ihre in Paris gesteckten Klimaschutzziele noch einhalten können.
Die Lottozahlen: 9, 21, 24, 25, 28, 47, Superzahl 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 30. März.
Das Hoch über dem Mittelmeer macht sich morgen erst im Süden und Südwesten, später bis in die Mitte Deutschlands bemerkbar. Dabei strömt warme Luft zu uns. Im Norden und Nordosten regnet oder nieselt es heute Nacht ab und zu, sonst ist es meist trocken. Morgen scheint im Süden und Südwesten oft die Sonne. Nach Nordosten hin halten sich erst noch viele Wolken mit gelegentlichem Regen. Später wird es zunehmend freundlich. Heute Nacht kühlt es ab auf 12 bis 0 Grad. Morgen werden an der Ostsee 10, am Oberrhein bis zu 23 Grad erreicht. Am Freitag verbreitet sonnig und sehr warm. Samstag im Osten noch oft freundlich, sonst gibt es teils Sonne, teils Wolken, dabei örtlich Schauer oder Gewitter. Am Sonntag dann vor allem in der Osthälfte.
Wir melden uns wieder um 22.15 Uhr. Ingo Zamperoni hat dann folgende Tagesthemen: historische Trennung, was Großbritanniens Abschied für die EU bedeutet, und Einblick in die Spionagelisten, warum auch deutsche Politikerinnen im Visier der Türkei sind. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.